Herzlich willkommen zu Folge 249 des FAZ Einspruch Podcasts, dem Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 29. März 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und mir gegenüber hier im Studio sitzt Stefan Klenner. Hallo Stefan.
Hi Anna.
Ja, wir haben heute viele Themen mit Uni-Bezug, mit Wissenschaftsbezug im Podcast, aber wir steigen mit etwas anderem ein, und zwar mit dem Versammlungsfreiheitsgesetz, also mit dem Thema Versammlungsrecht. Das hat nämlich das Land Hessen in der vergangenen Woche neu geregelt, wie es zuvor auch schon ganz viele andere Bundesländer getan haben. Und das wirft so einige Fragen auf über die Rolle der Polizei oder die Befugnisse der Polizei, die in Zukunft hat in Hessen, wenn es um Versammlungen geht. Und ich spreche zu diesem Thema mit Professor Matthias Frier von der EBS-Universität in Wiesbaden, der auch im Landtag gewesen ist als Experte und gehört worden ist, sozusagen als Sachverständiger zu diesem Thema. Und wir sprechen in dem Interview auch über den ganz interessanten Aspekt, den politischen Aspekt, welchen Einfluss eigentlich die Grünen innerhalb der schwarz-grünen Koalition in Hessen auf dieses Gesetz haben. Also ich freue mich auf das Gespräch.
Das wird auf jeden Fall, denke ich, ein spannender Austausch. Und danach kommen wir dann zu diesen Wissenschaftsthemen, wie du es eben schon so ein bisschen angeteasert hast, Anna. Da geht's einmal zunächst um die Ruhetage im juristischen Staatsexamen. Das ist ja sozusagen kurz bevor man, wenn man das möchte, in die Wissenschaft starten kann. Da ist es so, dass die Präsidenten der Justizprüfungsämter beschlossen haben, die bisherigen Ruhetage, die es zwischen einzelnen Klausurterminen gab, dass die wegfallen sollen. Da gab es dann ziemlich heftige Reaktionen drauf. Das werden wir uns nachher angucken. Und direkt danach geht's ums Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Da ist es so, dass die Ampel Eckpunkte vorgestellt hat, die auf eine Reform dieses Gesetzes dringen. Das regelt ja, wie lange Doktoranden und Habilitanten an Unis, wenn sie wissenschaftlicher Mitarbeiter sind, beschäftigt werden können. Und auch da gibt's heftige Diskussionen, die wir nachher analysieren.
Genau, und dann bist du dran mit deinem Gespräch, Stefan, und du führst ein Gespräch zum Thema Doppelbestrafungsverbot.
Da kam ja letzten Donnerstag eine Entscheidung aus Luxemburg vom Europäischen Gerichtshof. Die haben sich da mit einem Bandenchef beschäftigt. Dieser Bandenchef wurde bereits in Österreich für seine Betrügereien an verschiedenen Anlegern in ganz Europa bestraft. Und nun wollte auch die deutsche Justiz ihn bestrafen. Damit war er nicht einverstanden. Und die Luxemburger Richter mussten dann eben anhand dieses Falles oder aus Anlass dieses Falles entscheiden, wie weit das Doppelbestrafungsrecht, was in zwei europäischen Regelungswerken statuiert ist, denn eigentlich reicht. Und Professor Bernd Hecker von der Universität Tübingen wird mir dazu Rede und Antwort stehen und uns das Ganze so ein bisschen erklären.
Genau, und zum Schluss wie immer natürlich ein gerechtes Urteil, das auch diese Woche ein bisschen witzig ist, würde ich mal sagen.
Da geht es diesmal zur Sache.
Genau, es geht zur Sache. Das können wir schon mal andeuten. Und es wird auch körperlich. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, aber
Wer weiß, was die Hörer jetzt denken.
Genau,
Anna.
Also es geht auf jeden Fall um eine Entscheidung des Sozialgerichtes Berlin. Und dann sprechen wir noch über eine zweite Sozialgerichtsentscheidung aus Hessen, wo es um eine ähnliche Thematik geht. Also bleiben Sie dran, sage ich mal.
Wir hatten selten einen solchen Spannungsbogen zum gerechten Urteil. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf dein Gespräch mit Matthias Frier.
Der Hessische Landtag hat vergangene Woche das Versammlungsfreiheitsgesetz beschlossen und er hat damit das Versammlungsrecht für das Bundesland Hessen neu geregelt. Hessen ist nicht das erste Bundesland, was das gemacht hat. Es reiht sich ein in eine ganze Liste von anderen Ländern, die es auch schon gemacht haben, also zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Ja, und über dieses neue Gesetz hat es einigen Streit gegeben im Landtag und auch auf den Straßen. Es ist demonstriert worden dagegen. Die schwarz-grüne Koalition sagt, das Gesetz sei zukunftsorientiert und modern. Und der hessische Innenminister Peter Beuth hat gesagt, es vereine aus seiner Sicht größtmögliche Freiheiten für Versammlungsteilnehmer mit dem staatlichen Schutzauftrag für die Versammlungen. und auch für Unbeteiligte und die öffentliche Ordnung. Aber Kritiker des Gesetzes, also man kann sagen, die gesamte Opposition im Hessischen Landtag hat dagegen gestimmt und die Kritiker sehen ein massives Ungleichgewicht in diesem Gesetz zugunsten des Staates und der Polizei und sie sehen die Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Über diese Fragen spreche ich jetzt mit dem Rechtswissenschaftler Matthias Friehe. Er hat eine Qualifikationsprofessur für Staats- und Verwaltungsrecht an der EBS-Universität in Wiesbaden. Und er war einer der Experten, die der Hessische Landtag zu dem geplanten Gesetz angehört hat. Herr Friehe, schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne. Guten Tag, Frau Lang.
Herr Friehe, erstmal, vielleicht können wir das grundsätzlich als erste Frage besprechen. Wie kommt es überhaupt dazu, dass Bundesländer eigene Gesetze zur Versammlungsfreiheit machen?
Ja, das ist ein Ergebnis der Föderalismusreform 1, die im Jahr 2006 in Kraft getreten ist. Seitdem ist es so, dass der Bund keine Gesetzgebungskompetenz mehr für das Versammlungsrecht hat. Das war früher anders. Deswegen gab es eben bis 2006 eine bundeseinheitliche Rechtslage mit dem Versammlungsgesetz. Und in diesem Föderalismusreformpaket damals gab es eben so ganz grundsätzlich den Deal, kann man sagen, im Groben und Ganzen, dass die Länder ein paar Zuständigkeiten dazugewinnen und dafür Zustimmungserfordernisse im Bundesrat zurückgefahren wurden. Das war so ungefähr die grobe Linie. Und zu diesen Materien, die man den Ländern zugewiesen hat, gehörte das Versammlungsrecht. Das war, glaube ich, auch durchaus folgerichtig, denn es ist schon grundsätzlich eine der wesentlichen Gesetzgebungskompetenzen der Länder, dass sie das Gefahrenabwehrrecht, also das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht, regeln dürfen. Und da ist das Versammlungsgesetz oder das Versammlungsrecht natürlich relativ nah dran. Und seitdem besteht diese Möglichkeit. Die ist dann nach und nach von Bundesländern genutzt worden. Das erste Bundesland, was davon Gebrauch gemacht hat, war Bayern im Jahr 2008. Und ja, jetzt ist es natürlich auch schon einige Zeit her. Und Hessen ist jetzt, fast könnte man sagen, ein bisschen spät damit dran, ein eigenes Versammlungsgesetz zu machen. Es gibt aber durchaus auch Bundesländer, die nach wie vor kein eigenes Versammlungsgesetz haben und in denen das Bundesversammlungsgesetz dann erstmal weiter fortgilt.
Das wäre jetzt aber trotzdem, obwohl Sie es schon angerissen haben, meine nächste Frage. Braucht es dieses Gesetz? Also wir haben das Grundgesetz natürlich, was das Versammlungsrecht regelt. Dann haben wir die Hessische Verfassung. Wir haben das Bundesgesetz von 1953, das ja danach immer mal wieder geändert worden ist, aber jetzt nicht inhaltlich sehr stark. Und wir haben Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, an denen sich die Behörden und die Verwaltungsgerichte auch orientieren.
Ja, das stimmt. Man kann da durchaus auch geteilt Meinung drüber sein. Also grundsätzlich kann man sagen, was man auf jeden Fall braucht, ist ein Versammlungsgesetz. Denn was wir im Grundgesetz haben, mit der Versammlungsfreiheit, die in Artikel 8 Grundgesetz geregelt ist und eben auch auf landesverfassungsrechtlicher Ebene haben wir eine entsprechende Garantie in Artikel 14 Hessischer Verfassung. Das garantiert ja erstmal nur die Versammlungsfreiheit. Und nun ist es aber natürlich so, dass trotzdem Versammlungen auch näher geregelt werden müssen, weil von Versammlungen ja auch Gefahren ausgehen können. Das soll jetzt keine pauschale Unterstellung sein. Die meisten Versammlungen verlaufen friedlich und sind ein Gewinn für unsere Demokratie. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Situationen, dass von Versammlungen auch Gewalt ausgehen kann. Und darauf müssen dann die entsprechenden Behörden reagieren können. Und damit haben wir dann Grundrechtseingriffe in Artikel 8 Grundgesetz und eben auch in Artikel 14 Hessische Verfassung. Und für einen solchen Grundrechtseingriff braucht man immer ein Gesetz, und zwar ein Parlamentsgesetz, also ein Gesetz, was das Parlament beschlossen hat. Und dort müssen eben die Voraussetzungen für so einen Grundrechtseingriff geregelt sein. Die Frage ist natürlich, belässt man es einfach dabei, dass es ja das Bundesversammlungsgesetz gibt, was auch fortgilt, oder macht man eben ein eigenes Landesversammlungsgesetz? Und Sie sprachen jetzt auch schon die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an. Die zeigen auch so ein bisschen das Problemfeld, in dem man sich da bewegt. Es ist nämlich so, dass der Gesetzgeber inhaltlich jetzt gar nicht so viel, also so frei ist, wie er dieses Gesetz regelt und welche Regelung er treffen möchte. Denn das Versammlungsrecht ist hochgradig konstitutionalisiert. Damit meint man also, dass es eben eine Rechtsprechung gibt, die teils sehr detaillierte Vorgaben macht dazu, was eben von der Versammlungsfreiheit garantiert ist und dass der Gesetzgeber dann eben auch nur noch dementsprechend einen begrenzten Gestaltungsspielraum hat. Und insofern, das kann ich vielleicht auch schon mal an der Stelle sagen, ist es auch so, dass inhaltlich jetzt in dem hessischen Versammlungsfreiheitsgesetz, was jetzt verabschiedet wurde, im Grunde genommen sich gar nicht viel geändert hat gegenüber der Rechtslage, die es auch bisher schon gibt. Ein Argument, warum man trotzdem so ein Gesetz brauchen kann, ist allerdings, dass es schon bisher so war, dass das Bundesversammlungsgesetz veraltet war, eben viele dieser Vorgaben der Rechtsprechung nicht aufgenommen hatte, sondern im Grunde genommen eben dann immer verfassungskonform angewandt werden musste. Das heißt, wenn man jetzt wissen wollte, was darf ich eigentlich wirklich auf einer Versammlung, da genügte eben nicht ein Blick ins Versammlungsgesetz, sondern man musste im Grunde genommen dann auch schon die entsprechende Rechtsprechung kennen, die dann wieder dieses Gesetz einschränkend ausgelegt hat. Und ja, viele dieser Fragen, die sind jetzt eben im neuen Gesetz in Hessen explizit geregelt, sodass man also jetzt in der günstigeren Situation ist. Ich kann das Gesetz erstmal nehmen, einfach den Text vielleicht auch als juristischer Laie und habe dann zumindest eine ungefähre Vorstellung davon, was ich dann auf so einer Versammlung darf und was ich nicht darf.
Ich glaube, eines dieser Paradebeispiele für das veraltete Bundesgesetz war, dass da noch Deutsche Mark drin erwähnt ist, woran man dann sehen konnte, ja, wie lange das tatsächlich her ist. Nun heißt ja das neue Gesetz in Hessen Versammlungsfreiheitsgesetz. Ist es das in Ihren Augen oder ist es das Gegenteil, wie die Kritiker sagen? Auch Sie haben ja in Ihren Stellungnahmen an den Landtag jedenfalls den Begriff Versammlungsfreiheitsgesetz kritisiert.
Genau, also mich hat dieser Begriff nicht überzeugt. Es ist jetzt auch, es tut der Sache jetzt auch keinen Abbruch. Man kann so ein Gesetz natürlich auch Versammlungsfreiheitsgesetz nennen. Ich persönlich finde die Bezeichnung allerdings unpräzise und letztendlich irreführend. Denn die Versammlungsfreiheit, das ist ja gerade diese grundsätzliche verfassungsrechtliche Struktur. Die Versammlungsfreiheit, die wird eben von Verfassungswegen garantiert. Da braucht man kein Gesetz dafür, um die Versammlungsfreiheit zu schützen, sondern da kann man sich unmittelbar auf das Grundgesetz berufen. Das ist übrigens auch gerade das Besondere unserer Grundrechte, auch im Vergleich zur Weimarer Reichsverfassung, dass wir eben heute sagen, man kann sich unmittelbar auf die Grundrechte berufen und sie gelten unmittelbar und man braucht nicht erst ein Gesetz, was nochmal bestätigt, jawohl, die Versammlungsfreiheit gilt auch wirklich. Von daher ist der Zweck eines solchen Gesetzes eben gerade nicht, die Versammlungsfreiheit irgendwie zu schützen, zu garantieren. Dieser Zweck ist ja schon erreicht durch die verfassungsrechtlichen Bestimmungen, sondern der Zweck eines solchen Versammlungsgesetzes ist es, die Versammlungsfreiheit wieder einzuschränken. Von daher haben die Kritiker in gewisser Weise recht, dass sie sagen, der Zweck des Gesetzes ist doch nicht, die Versammlungsfreiheit zu garantieren, sondern sie einzuschränken. Das kann aber bei einem Versammlungsgesetz gar nicht anders sein und das ist auch nichts Schlimmes. Und einschränken meint ja auch nicht, dass man die Versammlungsfreiheit irgendwie abschaffen möchte oder dass die jetzt nicht mehr richtig garantiert sein soll, sondern es geht ja nur darum, eben in den Grenzen, die die Verfassung gibt, Regelungen dafür zu treffen, was passiert eben beispielsweise mit einer unfriedlichen Versammlung, wenn jemand mit einer Waffe auf einer Versammlung erscheint, was passiert, wenn auf einer Versammlung volksverhetzende Parolen gerufen werden. Das sind eben alles Dinge, die sind dann nicht mehr von der Versammlungsfreiheit gedeckt oder die kann der Gesetzgeber einschränken und das tut er mit dem Gesetz. Vielleicht noch eine Bemerkung zu diesem Begriff. Ich glaube, wenn ich mir das erlauben darf, das auch mal politisch ein bisschen einzuordnen, dass das letztendlich, wir haben eine schwarz-grüne Koalition in Hessen und dass das wahrscheinlich für die Grünen einfach ein sehr wichtiger Punkt war, irgendwas in der Hand zu halten. Ich meine, die Wiege der Grünen ist ja sind ja eben Demonstrationen gegen Atomkraftwerke in Bruckdorf und auch allgemein für Umweltschutz. Und das ist für viele eben so die politische Wiege, sag ich mal, bei den Grünen. Und deswegen wollte man jetzt eben natürlich hier irgendwie auch zeigen, dass man ein Gesetz macht, was eben auch Versammlungsfreiheit positiv würdigt. Also was eben nicht aus so einer Haltung heraus entsteht, Versammlung mögen wir eigentlich nicht oder sowas, sondern eben für die Grünen ist das ganz besonders positiv besetzt. Und das wollten sie wahrscheinlich irgendwie mit diesem Begriff auch deutlich machen. Trotzdem muss man sagen, eben im Ergebnis macht es jetzt keinen großen Unterschied. Auch die Grünen haben jetzt auch ein Gesetz mitgetragen, was einfach die Regelung trifft, die man in dem Bereich sachlich braucht. Ja.
Wenn wir jetzt mal ganz konkret in das Gesetz reingucken, also ich würde auch gerne ein paar der strittigen Punkte gleich noch mit Ihnen abarbeiten, aber wenn Sie es mal allgemein sagen, was ist jetzt in Hessen neu im Vergleich zu vorher? Also was darf zum Beispiel die Polizei, was sie davor vielleicht nicht durfte, was ändert sich oder ändert sich gar nicht so viel?
Also ich würde sagen, dass sich im Ergebnis jetzt, wie gesagt, gar nicht so viel ändert, sondern man kann jetzt erstmal sagen, wenn man jetzt das Gesetz grob in Augenschein nimmt, was ist neu? Die Struktur ist neu, die ist anders, ja, die ist gewissermaßen genau andersrum von der Reihenfolge der Vorschriften aufgezäunt, als das im Bundesversammlungsgesetz der Fall war. Hier ist es jetzt konkret so, dass zuerst eben die Versammlung unter freiem Himmel geregelt sind und dann die Versammlung in geschlossenen Räumen. Das macht auch Sinn, weil Eingriffe in Versammlungen unter freiem Himmel immer leichter möglich sind als solche Eingriffe in Versammlungen in geschlossenen Räumen. Das war aber im Bundesversammlungsgesetz genau andersrum geregelt. Und dann gab es dann noch so eine komplizierte Verweisungstechnik, die das wirklich schwer gemacht hat, das Gesetz zu lesen. Das ist jetzt anders. Und was auch schon so ist, ist, dass zusätzliche Befugnisse in dem Gesetz drinstehen. Insbesondere zum Beispiel ist jetzt in Paragraph 10 ausdrücklich nochmal ein Verweis in das Gesetz über die hessische Sicherheit und Ordnung geregelt. Da kommen wir jetzt so ein bisschen schon fast in den Kennerbereich. Das heißt aber gerade nicht, das will ich an der Stelle vielleicht daran mal ganz deutlich machen, dass die Polizei jetzt irgendwie mehr dürfen würde als vorher. Sondern es war einfach so, dass das Bundesversammlungsgesetz sehr unzureichend geregelt war. Und insbesondere tauchte ein für Prüflinge berühmtes Problem der Polizeifestigkeit der Versammlung aus, weil es so war, dass im Grunde genommen ab Beginn der Versammlung es gar keine Regelung dafür gab, wie man jetzt zum Beispiel auch gegen einzelne Störer vorgehen kann, was ein großes Problem war. Stellen Sie sich mal vor, in so einer Versammlung hält einer jetzt irgendwie ein Schild in die Höhe, auf der eine volksverhetzende Parole steht. Aber der Rest der Versammlung verhält sich eigentlich friedlich und dann ist immer die Frage, wie kann man dann gegen einzelne Personen vorgehen? Und das war alles gar nicht richtig geregelt in dem Versammlungsgesetz des Bundes. Und dann gab es aber eine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die das Ganze ja mit vielleicht auch ein bisschen juristischer Fantasie gerettet hatte und eine Konstruktion geschaffen hatte, wie man dann in so allgemeine Befugnisnormen der allgemeinen Polizeigesetze der Länder dann wieder reinkam, um eben genau in solchen Situationen dann zu verhindern, dass dann die ganz scharfen Waffen des Bundesversammlungsgesetzes gezogen werden mussten und dann eben zu ermöglichen, dass man gegen einzelne Störer vorgeht. Und diese Problematik, die wirklich für Unterprüflingen berühmt und bekannt ist, weil sie auch immer mal wieder im Staatsexamen abgeprüft wurde, die hat sich jetzt durch das neue Gesetz geregelt, indem eben entsprechende Vorschriften hier aufgenommen wurden und insbesondere auch dieser Verweis, den es vorher schon auf Grundlage der Rechtsprechung gab, aufgenommen wurde. Aber ich sag mal, das bedeutet eben gerade nicht, dass die jetzt Polizei jetzt mehr dürfen würde als vorher, sondern das bedeutet vor allem, dass die Justizprüfungsämter sich neue Fälle ausdenken müssen oder die Fälle ein bisschen neu gestalten müssen. Ja.
Und mehr Rechtssicherheit sozusagen für die Polizei, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Wenn wir bei diesem Thema sind, einer der besonders stark kritisierten Punkte ist ja zum Beispiel die Frage der Anwesenheit der Polizei bei Demonstrationen, die das neue hessische Gesetz in Paragraph 11 regelt. Ja. Da steht, dass die Polizeibehörden anwesend sein können bei Versammlungen unter freiem Himmel, wenn dies zur polizeilichen Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz erforderlich ist und bei Versammlungen in geschlossenen Räumen, wenn dies zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr für die Friedlichkeit der Versammlung erforderlich ist. Das ist ja eine sehr breite Formulierung. Ihre Kollegen, die gehört worden sind im Landtag, haben teils gesagt, dass sie das für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz halten. Was ist Ihre Meinung dazu?
Also bei den Paragraphen 11, finde ich, sieht man erstmal halt sehr schön diese Technik, die sich immer wieder durch das Versammlungsrecht zieht, dass eben Versammlungen unter freiem Himmel anders geregelt werden als Versammlungen in geschlossenen Räumen. Das hängt eben damit zusammen, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zurück, dass es eben da untere schiedliche Schrankenvorbehalte auch im Grundgesetz gibt und natürlich, dass eine Versammlung unter freiem Himmel auch mit größeren Gefahren einhergeht als eine Versammlung in geschlossenen Räumen. Das sind so die beiden Gründe. Und bei dem Paragraphen 11 ist es tatsächlich mir auch gelungen, als kommt jetzt nicht so oft vor, dass tatsächlich sich der Landtag dann überzeugen lässt von Sachverständigen an der einen oder anderen Stelle nochmal was zu ändern. Aber gelegentlich kommt es schon vor, vor allen Dingen in so technischen Details. Und da war vorher noch eine sehr viel restriktivere Regelung für Versammlungen in geschlossenen Räumen. Und die wurde jetzt ein bisschen angepasst auf meinen Hinweis hin. Also es hat tatsächlich auch was gebracht, zu so einer Anhörung zu gehen. Und das ist auch ein weiteres Beispiel für eine Geschichte, was einfach bisher im Bundesversammlungsgesetz gar nicht so ausdrücklich geregelt war. Das Bundesversammlungsgesetz ist einfach davon ausgegangen, dass die Polizei halt bei Versammlungen anwesend sein darf und dass man das gar nicht regeln braucht. Aber es gab da schon seit einiger Zeit eben eine Rechtsprechung dazu, dass das durchaus auch ein rechtfertigungsbedürftiger Grundrechtseingriff ist. Und hier hat man jetzt tatsächlich eine Rechtssicherheit dadurch geschaffen, dass man das nochmal ausdrücklich geregelt hat. Und die Voraussetzungen sind durchaus auch streng, insbesondere bei Versammlungen in geschlossenen Räumen. Denn die Gefahr, auf die hier verwiesen wird in § 21, die ist also relativ restriktiv. Ja, nach § 21 geht es nämlich insbesondere um Fälle, wo ein unfriedlicher Verlauf der Versammlung droht. Und es scheint mir halt schon sehr plausibel zu sein, wenn jetzt irgendwie ein unfriedlicher Verlauf der Versammlung droht, dass die Polizei dann eben auch die Möglichkeit haben muss, an einer solchen Versammlung überhaupt teilzunehmen. Und ich sehe hier auch keinen Verstoß gegen Grundrechte in dieser Bestimmung.
Dann stelle ich Ihnen im Grunde fast die gleiche Frage zu § 14. Da geht es nämlich darum, unter welchen Umständen eine Versammlung beschränkt, verboten oder aufgelöst werden darf. Und der Gesetzgeber bezieht sich da an der Stelle jedes Mal auf die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Auch das scheint mir ein breiter Begriff. Reicht das so aus Ihrer Sicht?
Ja, also richtig ist natürlich, öffentliche Sicherheit und Ordnung sind Generalklauseln, also das sind breite Begriffe. Das stimmt. Allerdings muss man dazu wissen, dass eben beide Begriffe jetzt nicht irgendwie hier neu erfunden wurden oder so, sondern das sind ganz klassische Begriffe, die aus dem Polizei- und Ordnungsrecht, also aus dem Gefahrenabwehrrecht kommen und die mit einer Fülle von Rechtsprechung unterlegt sind und wo vielleicht der Laie sich nicht sofort was konkreter darunter vorstellen kann. Aber spätestens im Jurastudium, wenn man dann in der Vorlesung im Polizeirecht ist, dann wird das unterfüttert. Und letztendlich geht es eben bei der öffentlichen Sicherheit im Kern um die Integrität der Rechtsordnung. Das heißt, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, kann man jetzt mal ganz grob sagen, die liegt immer vor, wenn gegen Rechtsvorschriften verstoßen wird. Und das könnte hier etwa der Fall sein, wenn auf einer Versammlung volksverhetzende Parolen beispielsweise verbreitet werden. Das können eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit begründen. Noch etwas strittiger ist dieser Begriff der öffentlichen Ordnung, weil da geht es eben nicht um die Integrität der Rechtsordnung, also so der geschriebenen Rechtsregeln, sondern da geht es gerade um die ungeschriebenen Rechtsregeln. Und das ist tatsächlich so umstritten und wird auch von Land zu Land unterschiedlich gehandhabt, ob man sich in seinem Polizeirecht und dann auch im Versammlungsrecht auf dieses Schutzgut der öffentlichen Ordnung beruft. Ich denke aber, dass das durchaus richtig ist, dass man dabei bleibt. Also man muss sich halt mal genau die Situation vor Augen führen, um die es da geht. Und zum Beispiel kann man hier so denken an Situationen, wo eine Versammlung durch die Art ihrer Durchführung darauf gerichtet ist, eine gewisse einschüchternde Wirkung zu erzielen. Also da haben wir ja auch, Sie kennen diese Diskussion, wenn dann so Fackelmärsche zum Beispiel gemacht werden, die dann in unmittelbarer Nähe von Privatwohnungen von Politikern veranstaltet werden, dann kommt man so in einen Grenzbereich, wo man nicht unbedingt direkt immer eine Vorschrift findet, wo man sagt, da ist jetzt gegen ein Gesetz verstoßen worden, aber wo ich glaube, wo es sinnvoll und auch verfassungsrechtlich zulässig ist, eine Grenze zu ziehen. Es ist auch immer so ein Wechselspiel, muss man sagen. Wenn man den Schutzgut der öffentlichen Ordnung, die natürlich auch verfassungskonform auszulegen ist, keine Frage, also das wird dann immer einschränkend ausgelegt und ist auf wenige Einzelfälle beschränkt. Aber wenn man auf dieses Schutzgut verzichtet, dann kommt man umgekehrt immer in die Situation, mehr in das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit reinzulegen und dann bei Strafvorschriften wie Bedrohung und dergleichen dann gewissermaßen geringere Hürden anzunehmen, um zu begründen, warum vielleicht eine bestimmte Art der Durchführung einer Versammlung dann gegen die öffentliche Sicherheit verstößt. Und da finde ich es ein Stück weit ehrlicher, wenn man dann sagt, wir nehmen beide Schutzgüter und sind uns natürlich des verfassungsrechtlichen Rahmens bewusst und wissen, dass wir dementsprechend dieses Schutzgut restriktiv auslegen müssen. Und das macht Hessen konsequent. Das ist sowohl im hessischen Polizeirecht so, dass es dieses Schutzgut gibt. Und deswegen ist es jetzt auch konsequent, das im Versammlungsgesetz so beizubehalten.
Wie steht es um die Datenerfassung von Versammlungsteilnehmern und um das Filmen von Versammlungen? Auch da gibt es ja jetzt in diesem Gesetz ganz konkrete Vorschriften, bei denen so manch einer Bauchschmerzen bekommt, sage ich mal. Da steht zum Beispiel, dass die Polizei Aufnahmen von Versammlungen und deren Umfeld machen darf, wenn das wegen der Größe oder der Unübersichtlichkeit, Zitat, im Einzelfall erforderlich ist. Das wird dann zwar auch wieder danach eingeschränkt, aber wie abschreckend wirkt sowas für jemanden, der auf eine Demonstration gehen will und dann vielleicht damit rechnen muss, dass er gefilmt wird und er nicht so genau weiß, ja, was passiert dann danach damit?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass man, wenn man auf eine Demonstration geht, sowieso damit rechnen muss, dass man gefilmt wird. Die Frage ist immer von wem. Aber wenn zum Beispiel Presse, Rundfunk über eine Demonstration berichten, dann dürfen sie da eben auch Aufnahmen machen und die dürfen auch veröffentlicht werden. Also wenn man die Demonstration ist eben gerade eine Art von Grundrechtsausübung, wo man gewissermaßen auch für seine Position Gesicht zeigt. Und insofern ist es eben im Bereich der Privaten so, dass eben auch nach dem Kunsturhebergesetz es hier möglich ist, die entsprechenden Aufnahmen zu machen und zu veröffentlichen. Sonst könnte ja eben auch beispielsweise gar nicht über Versammlungen berichtet werden. Und gerade diese Breitenwirkung ist ja eigentlich auch erwünscht. Also wenn ich ein Demonstrationsanliegen habe, dann möchte ich ja, eigentlich ist ja, wenn es dann in die Tagesschau zum Beispiel kommt und über mein Anliegen berichtet wird, habe ich ja eigentlich mein Ziel genau erreicht, weil ich diese Öffentlichkeit geschaffen habe.
Wobei es natürlich was anderes ist, wenn die Presse Bildaufnahmen macht, als wenn die Polizei oder der Staat Bildaufnahmen macht. Das hat ja auch einen ganz anderen Hintergrund.
Ganz genau. Richtig, gebe ich Ihnen auch recht. Genau, das wäre jetzt gleich meine Einschränkung gewesen. Trotzdem ist es natürlich richtig, der Staat ist an Grundrechte gebunden, anders als Privatpersonen. Von daher ist es dort immer einschränkender zu sehen. Allerdings finde ich, dass eben auch hier der Gesetzgeber eine wirklich sehr detaillierte Regelung getroffen hat. Man kann das an Paragraph 17 des neuen Gesetzes sehen. Das ist eine der längsten Vorschriften des Gesetzes überhaupt und ist sowohl in den Voraussetzungen dementsprechend sehr konkret, als auch gibt es hierzu eine Regelung, dass die Aufzeichnungen eben auch nach Beendigung der Versammlung unverzüglich auszuwerten und spätestens nach 2 Monaten zu löschen sind. So heißt es hier in Paragraph 17. Absatz 3. Und von daher finde ich, dass das eine durchaus ausgewogene Regelung ist. Und es ist so ein bisschen beliebt geworden, dass jedes Mal, wenn irgendwie Daten erhoben werden, dass so der Hebel ist, dass die in irgendwie grundsätzlich, dass das immer überall unzulässig sein soll. Das sehe ich so nicht, sondern man muss ja auch irgendwie die polizeiliche Aufgabenerfüllung mal in den Blick nehmen und sich auch da mal in die Perspektive reinversetzen, was muss eigentlich auch die Polizei leisten, um eben hier auch den friedlichen Ablauf von Demonstrationen gewährleisten zu können, aber auch eben die entsprechenden Instrumente in der Hand zu haben, wenn es dann eben zu Krawallen kommt, sage ich mal, wie man das zum Beispiel mal am Rande von G7-Gipfeln gesehen hat. Und von daher finde ich diese Vorschrift so in Ordnung, wie sie der Landtag beschlossen hat.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, man geht ja auch auf Demonstrationen, um Gesicht zu zeigen. Das bringt mich jetzt zum Vermummungsverbot, das auch kritisiert worden ist oder nach wie vor kritisiert wird, weil in dem Gesetz die Rede davon ist, dass man nicht in einer Aufmachung teilnehmen darf an einer Versammlung, die geeignet ist, Identitätsfeststellungen zu verhindern. Und das gilt schon für den Weg zu der Versammlung. Und in Absatz 2 steht, dass man auch keine Gegenstände dabei haben darf, die zu so etwas geeignet sind. Also die Frage, wo hört das auf? Fängt das schon an, wenn ich eine FFP2-Maske aufhabe oder wenn ich irgendwie Schminke dabei habe? Und ist es überhaupt rechtens, dass jeder, der auf eine Demo geht, sein Gesicht zeigen muss? Das ist ja für manche Leute, sage ich mal, auch nicht ungefährlich, die zum Beispiel Teil einer politischen Opposition sind, die hier in Deutschland demonstriert gegen eine Politik seines Heimatlandes.
Ja, also mit den Masken haben Sie natürlich jetzt schon eine gewisse Paradoxie angesprochen, die natürlich jetzt auch im politischen Diskurs immer mal so ein bisschen ausgenutzt wird, weil das Vermummungsverbot ist ja schon ganz lange Gegenstand auch von politischem Streit. Und dann gab es eben dann in der Pandemie so ein bisschen die paradoxe Situation, dass man plötzlich ja mit Maske demonstrieren musste. Und da haben natürlich einige gesagt, da kann man mal sehen, erst darf man keine Vermummung tragen, jetzt sollen wir plötzlich eine Maske tragen. Ich bin jetzt aber gar kein Freund. Natürlich kann man mal schmunzeln über solche Paradoxien, aber letztendlich sieht man daran ja auch, dass der Staat einfach den Situationen sich stellen muss, die das Leben uns nun mal als Gesellschaft bietet. Und ich persönlich würde jetzt davon ausgehen, dass auch nach der Pandemie jetzt so eine Maske nicht unbedingt ein Instrument ist, um jetzt die Feststellung der Identität zu verunmöglichen. Wir haben jetzt ja, vielleicht haben wir doch ein anderes Verhältnis zu den Masken bekommen. Auch mit Maske kann man, glaube ich, grundsätzlich die entsprechende Person erkennen. Also ich glaube, hier geht es eben schon um so eine Vermummung, die dann wirklich dazu führt, dass es dann gar nicht mehr möglich ist, einen entsprechenden Teilnehmer später zu identifizieren. Und da muss ich schon sagen, dass ich es für richtig halte, dass es bei diesem Vermummungsverbot bleibt. Denn Vermummungen schaffen eben eine bestimmte Gefahrenlage. Also warum gehe ich eben auf eine Versammlung und vermumme mich dabei und sorge dafür, dass ich hinterher nicht mehr nachvollzogen kann, wer war das? Ja, da liegt es natürlich nahe, dass ich schon davon ausgehe, mir könnte dahinter Ungemacht drohen. Und jetzt muss man natürlich schon sagen, wir leben hier in einem freiheitlichen Land, was die Grundrechte schützt. Und ich denke, dafür können wir alle auch sehr dankbar sein, dass das so ist. Und von daher muss man halt auch mal ganz deutlich sagen, jemand, der an rechtskonform sich versammelt, der hat in unserem Staat mit keinen Repressionen zu fürchten. Das wäre ja schlimm, wenn das so wäre. Und ganz im Gegenteil, Grundrechtsausübung ist gewissermaßen ausdrücklich erwünscht. Dafür sind die Grundrechte da und sie halten unsere Demokratie lebendig. Und von daher ist für mich wirklich so der Punkt, wo ich auf eine Versammlung gehe und von vornherein mein Gesicht nicht zeigen möchte, ist eben doch letztendlich ein Anhaltspunkt dafür, dass da möglicherweise das Versammlungsrecht auch missbraucht werden soll. Und von daher finde ich es sehr nachvollziehbar, dass es bei diesem Vermummungsverbot bleibt. Allerdings kann man sagen, hier gab es einen kleinen Erfolg, sicherlich auch wieder der Grünen. Also die haben ja auch etliche so an kleinen Detailstellen Erfolge gemacht, weil nach dem neuen Gesetz Verstöße gegen das Vermummungsverbot auch grundsätzlich nur als Ordnungswidrigkeit behandelt werden. Das ist auch nochmal zuletzt geändert worden. Das war also dann auch nochmal wohl in der Koalition streitig und da hat man dann entsprechend eine solche Herabstufung vorgenommen.
Also keine Straftat mehr.
Genau.
Dann lassen Sie uns zum Schluss noch sprechen, ja, über einen Konflikt, den es gegeben hat, auch kann man, glaube ich, auch so sagen, wo Sie und Ihre Kollegen sich nicht einer Meinung waren. Und zwar, wenn man Artikel 8 des Grundgesetzes vergleicht mit Artikel 14 der hessischen Verfassung. Denn in Artikel 8 steht des Grundgesetzes für Versammlungen unter freiem Himmel, kann das Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Und in Artikel 14 der hessischen Verfassung steht, Versammlungen unter freiem Himmel können durch Gesetz anmeldepflichtig gemacht werden. Also nur anmeldepflichtig, nicht beschränkt. Was die Frage aufwirft, ob es überhaupt eine Grundlage gibt für dieses hessische Versammlungsfreiheitsgesetz.
Ja, in der Tat. Also das ist eine sehr grundsätzliche Frage, die in der Anhörung aufgeploppt ist und wo jetzt dann hinterher im Plenum jetzt nicht mehr so vertieft drüber diskutiert wurde, aber wo eine Klage angekündigt wurde von der Linksfraktion. Sie haben es gerade ja schon richtig gesagt. In der Tat ist es eben so, nach Artikel 8 Grundgesetz haben wir einen Gesetzesvorbehalt für Versammlungen unter freiem Himmel. Und in der hessischen Verfassung, in Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz, haben wir nur diese Regelung, dass Versammlungen durch Gesetz anmeldepflichtig gemacht werden können. Und da stellt sich aber natürlich die Frage, gibt es dann eigentlich da einen allgemeinen Gesetzesvorbehalt noch? Oder ist es wirklich so, dass eben die gesetzliche Regelung darauf beschränkt sein soll, dass eine Anmeldepflicht eingeführt werden kann? Das ist eine sehr weitreichende Frage. Dafür muss man vielleicht erstmal sagen, man unterscheidet eben Grundrechte, die unter einem Gesetzesvorbehalt stehen, von solchen, die grundsätzlich vorbehaltlos gewährleistet sind. Auch in diese Grundrechte kann eingeschränkt werden, allerdings nur aufgrund der Lehre von den verfassungsimmanenten Schranken. Also man sagt dann, in der Verfassung sind ja auch noch andere Rechtsgüter garantiert, zum Beispiel andere Grundrechte. Und die müssen dann in einen Ausgleich gebracht werden. Und ganz grob kann man sagen, das Ergebnis am Ende ist, dass eben vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte nur unter sehr viel strengeren Bestimmungen eingeschränkt werden können als Grundrechte, die unter Gesetzesvorbehalt stehen. Das ist ja auch übrigens eben gerade der Grund, warum wir diese Differenzierung haben zwischen Versammlungen unter freiem Himmel und Versammlungen in geschlossenen Räumen, weil der Gesetzesvorbehalt in Artikel 8 Grundgesetz eben auch nur für Versammlungen unter freiem Himmel dient. Jetzt haben tatsächlich Sachverständige gesagt, in Hessen können wir dann ein solches Versammlungsgesetz gar nicht machen. Mich persönlich hat das nicht überzeugt. Das führt jetzt ziemlich weit auch in das Verhältnis der Landes- und Bundesgrundrechte hinein. Es gibt eine Sondervorschrift dazu. Wie ist es eigentlich mit den Landesgrundrechten? Artikel 142 Grundgesetz regelt das. Und die Vorschrift ist so ein bisschen kompliziert, sag ich mal. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, man muss einfach zur hessischen Verfassung wissen, dass sie älter ist als das Grundgesetz und auch entstanden ist, als sich diese Grundrechtsdogmatik gar nicht so fortentwickelt hatte. Und es gibt auch noch andere Grundrechte in der hessischen Verfassung. Wenn man da mal reinschaut, ist die hessische Verfassung da insgesamt sehr sparsam mit Gesetzesvorbehalten. Und das führt mich dazu, dass man dann eben schon jetzt nicht einfach die Dogmatik, die man aus dem Grundgesetz entnimmt, so einfach übertragen kann auf Artikel 14 hessischer Verfassung, sondern man muss dann Artikel 14 hessischer Verfassung schon in seinem eigenen Kontext lesen. Und ich glaube eben, dass der hessische Verfassungsgeber dann schon davon ausgegangen ist, dass die hessische, also dass auch die Versammlungsfreiheit hier durch Gesetz eingeschränkt werden kann. Insofern würde ich davon ausgehen, auch wenn der Wortlaut das nicht unmittelbar nahelegt und eben ein bisschen anders ist als im Artikel 8 Grundgesetz, dass im Ergebnis der Gewährleistungsgehalt von Artikel 14 hessischer Verfassung identisch ist mit dem von Artikel 8 Grundgesetz. Das ist aber keine eindeutige Frage, das will ich auch ganz klar sagen. Das kann man sicherlich so und anders sehen. Ich denke, dass ich da auch ein bisschen eine pragmatische Position vertrete, von der ich aber glaube, dass sie am Ende auch, da ist jetzt ja ein entsprechendes Verfahren vom Hessischen Staatsgerichtshof angekündigt, dort die Richter überzeugen wird, weil man braucht ja auch irgendwo in Artikel 14 hessische Verfassung, will ich mal sagen, ein funktionierendes Grundrecht, also was funktioniert. Und wenn jetzt das Ergebnis wäre, man kann so ein Versammlungsgesetz gar nicht regeln, das wäre halt schon auch eine sehr weitreichende Konsequenz. Und da gehe ich nicht davon aus, dass das so gemeint war, als die hessische Verfassung gemacht wurde. Und deswegen glaube ich auch, dass der Staatsgerichtshof das einschränkend verstehen wird.
Dann erübrigt sich jetzt die letzte Frage, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte, nämlich für wie aussichtsreich Sie diese Klage vor dem hessischen Staatsgerichtshof halten. Das haben Sie ja jetzt schon beantwortet.
Das habe ich jetzt im Prinzip schon gesagt. Also Ausgang ist offen. Das ist so, wenn man in solchen Verfahren ist. Ja, also es ist nicht völlig undenkbar, dass so eine Klage da Erfolg haben könnte, so eine abstrakte Normenkontrolle, um die es ja dann konkret geht. Aber ich würde sagen, tendenziell wird die eher keinen Erfolg haben.
Wunderbar, Herr Friehe, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne, Frau Lang.
In den vergangenen Wochen gab es heftige Diskussionen über einen Beschluss der Präsidenten der Landesjustizprüfungsämter. Der Beschluss ist schon älter, wurde aber erst jetzt öffentlich bekannt. Und zwar ist der vom Mai 2022 und die Präsidenten haben beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2025 die Klausuren im ersten und zweiten Staatsexamen immer an aufeinanderfolgenden Werktagen, also ohne Samstag, geschrieben werden sollen. Es sollen nicht mehr als 4 Aufsichtsarbeiten je Kalenderwoche geschrieben werden. Praktisch bedeutet das, dass der bisherige Ruhetag, der in den meisten Bundesländern sowohl im ersten als auch im zweiten Staatsexamen vor allem an einem Mittwoch immer in der Klausurenwoche vorgesehen war, dass der entfallen wird. Es ist ja so, dass die Anzahl der Klausuren in den Bundesländern unterschiedlich ist. Im ersten Staatsexamen sind es 6 bis 7 Klausuren, im zweiten Examen 7 bis 9 Klausuren. Und eigentlich alle Bundesländer außer Bayern hatten eben bisher immer so einen Ruhetag dann dazwischen. Und an den Wochenenden wurden und werden natürlich auch keine Klausuren geschrieben. Und dass dieser Ruhetag wegfällt, da gab es eine ziemlich heftige Debatte, Anna.
Ja, das kann man so sagen. Also du hast ja schon erwähnt, dass dieser Beschluss erst von niemandem eigentlich bemerkt wurde. Und dann sind aber jetzt Anfang des Jahres 2023, also als der Beschluss schon wirklich einige Zeit alt war, mehrere Studenteninitiativen darauf aufmerksam geworden. Und das hat in Baden-Württemberg eigentlich begonnen. Also da hat diese Debatte dann angefangen und hat sich jetzt natürlich ausgeweitet, weil das ja alle Länder betrifft, außer Bayern, sag ich mal, die da ja ihren sowieso ganz eigenen Weg gehen. Ja, und dann ist recherchiert worden und alles zusammengetragen worden und dann sind immer mehr Argumente eigentlich der JPAs bekannt geworden, denn anfangs war die Argumentation für die Streichung dieser Ruhetage vor allem gewesen, dass man ja vernünftige externe Räumlichkeiten mieten muss für die Examen. Auch weil die Studierenden immer wieder kritisiert hatten, dass es ungleiche Bedingungen gibt bei den Examen und dass die Bedingungen schlecht sind. Also dass es zum Beispiel teilweise unglaublich heiß ist und es keine Klimaanlage gibt und bei anderen irgendwelche Teile von der Decke fallen und dass das einfach nicht gleich ist. Und ja, die Argumentation der Ministerien war dann, dass es eben einfacher ist, externe Räume zu mieten, wenn nicht zwischendrin Pausentage sind, sondern dass man dann einfach einen gesamten Zeitraum nimmt, was dann die Folge hatte, dass Kritik darüber ausgebrochen ist, dass angeblich die Finanzen über die Bedürfnisse der Studierenden gestellt werden. Als sich dann rausgestellt hat, dass es eben diesen Beschluss der JPAs gegeben hat von 2022, sind von den Sprechern der Justizministerien noch weitere Argumente genannt worden. Also zum Beispiel, dass sich doch insgesamt der Prüfungszeitraum dadurch verkürzt, also diese extreme Stressphase eben dann insgesamt nicht mehr über 2 Wochen sich zieht, sondern über weniger Tage. Und im Grunde eigentlich das Hauptargument kann man sagen, dass es gleiche Bedingungen geben soll für alle und dass die Prüfungsleistungen besser vergleichbar werden sollen innerhalb der Länder, die am Ringtausch der Klausuren beteiligt sind. Also jetzt mal Bayern wieder ausgeschlossen.
Jetzt muss man vielleicht noch mal kurz erklären, also dieser Ringtausch bedeutet eben, dass dann derselbe Sachverhalt auch in einem anderen Bundesland gestellt wird. Das ist nicht bei allen Klausuren natürlich der Fall, aber es gibt quasi so einen Pool, wo dann die Justizprüfungsämter das eben so rausziehen können und außer Bayern machen da auch alle Bundesländer mit. Und ein Argument war eben, wenn man die Gesamtdauer der Prüfung verkürzt, dass das leichter möglich sei. Sei mal dahingestellt, wie plausibel das ist.
Genau, und es gibt noch ein weiteres Argument und das betrifft das elektronische Examen, das ja, ich sag mal, noch im Begriff ist, überall eingeführt zu werden. Und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis das überall der Standard ist. Da sind die Länder einfach noch nicht überall so weit. Aber das ist natürlich eines der Argumente, dass, sag ich mal, dass viele schreiben, dass das innerhalb dieser 5-stündigen Klausur schreiben die Studierenden ja teilweise was 25 Seiten voll, dass das dann entfällt, wenn das Examen elektronisch gemacht werden kann.
Das waren so die Argumente der JPAs und dann gab es in der Tat natürlich viele Reaktionen. Ganz unterschiedliche studentische Gruppen haben sich dazu geäußert, auch ich sag mal querbeet politisch vom AKJ, der ja eher eine politisch linke Ausrichtung hat, bis zum RCDS, der CDU nahesteht, haben sich sehr viele Studentengruppen damit beschäftigt und haben das eigentlich durch die Bank kritisiert, ich finde teilweise auch ziemlich heftig kritisiert. Das Spannende ist halt, dass es dann auch nochmal Bewegung gab in Baden-Württemberg. Da hat dann tatsächlich die Justizministerin Genkes gegenüber dem RCDS erklärt, dass solange in Baden-Württemberg nicht das E-Examen eingeführt wird, also die Möglichkeit, dass man die Klausuren eben am Computer anfertigt, dass auch, sollte das über 2025 noch nicht der Fall sein, dass auch dann dieser Ruhetag bestehen bleibt und damit Baden-Württemberg eben nicht mitmacht bei diesem Beschluss der Landesjustizprüfungsämter. Das hatte der RCDS in einer Pressemitteilung geschrieben. Ich habe dann Anfang der Woche auch explizit nochmal beim Justizministerium in Baden-Württemberg nachgefragt, ob das wirklich so ist und das wurde mir bestätigt. Es wurde natürlich auch diese ganze Entscheidung zum Anlass genommen, generell nochmal so die Prüfungsbedingungen beim Examen zu kritisieren. Weshalb ich ehrlich gesagt so ein bisschen den Eindruck hatte, ohne jetzt da den Ärger und auch die Reaktion, die es da gab, auf die Streichung der Ruhetage geringschätzen zu wollen, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich steckt auch so ein Stellvertreterkonflikt dahinter, dass eben viele ohnehin mit diesen Prüfungsbedingungen einfach hadern, dass ja, ich sag mal, 60-70%, je nach ersten und zweiten Examen und auch nach Bundesland nochmal verschieden, der Endnote, die man im Jurastudium oder Referendariat erzielt, eben von diesem sehr kurzen Prüfungszeitraum abhängig ist. Und damit hadern halt viele. Und ich glaube, das erklärt ein bisschen auch, warum so heftig darauf reagiert wurde.
Ja, du hast die studentischen Initiativen erwähnt, die dagegen protestiert haben. Es gibt auch eine Pressemitteilung der neuen Richtervereinigung, und zwar nicht nur des Landesverbands Baden-Württemberg, sondern auch des Bundesvorstands. Und die ist auch sehr, sehr deutlich und geht sozusagen auch auf das Studium oder auf die Bedingungen im Studium generell ein. Also die schreiben zum Beispiel, dass die Verkürzung der Prüfungszeit aberwitzig ist. Das ist ja schon ein sehr, sehr starkes Wort, und schreiben, dass die schriftlichen Prüfungen jetzt schon heutzutage eine Tortur sind und das, was da abverlangt wird, oft oberhalb der Schmerzgrenze ist. Und sie schreiben aber auch, dass der Prüfungsgegenstand ja eigentlich die physische und psychische Belastbarkeit der Kandidaten sei, aber nicht ihre Eignung für juristische Berufe. Also das zielt ja schon auf dieses ganz Grundsätzliche eigentlich ab, welche Bedeutung es eigentlich hat, wie man dann abschneidet in den Examen. Und sie schreiben auch, dass diese ganze Art und Weise, wie da geprüft wird und wie das alles aufgebaut ist, heute schon zu Lasten einer vielfältigen und menschlichen Justiz gehe. Also das geht ja wirklich schon deutlich weiter, und es gibt auch seit einiger Zeit hat sich der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften auch eingeschaltet in die Debatte und hat eine Petition gestartet, die jetzt schon fast 15.000 Unterzeichner hat. Und da geht es natürlich einerseits um die Kritik, dass die Fachschaften nicht beteiligt worden sind an diesem Beschluss der JPAs, aber eben auch darum, dass man das Jurastudium, sagen die, eigentlich mal grundsätzlich reformieren müsste und über viele verschiedene Dinge nachdenken müsste. Also die Debatte nimmt, wie du schon gesagt hast, Stefan, so eine grundsätzliche Richtung auch an, so langsam.
Wobei man natürlich sagen muss, dass zum Beispiel die neue Richtervereinigung auch schon seit vielen Jahren diese Kritikpunkte anmahnt und eben mit der Gesamtkonzeption des Staatsexamens auch nicht so ganz zufrieden ist. Deshalb habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, dass man das eigentlich eher trennen muss. Also ich glaube, dass jetzt erstmal diese Streichung der Ruhetage, auch wenn es da sehr, sehr heftige Reaktionen gibt, dass das wahrscheinlich am Ende jetzt, wie jemand das Staatsexamen empfindet, nicht so viel ändern wird. Also ich weiß, also habe durchaus auch Zuschriften auch von Lesern und Hörern bekommen, die das anders sehen, die sagen, ja, ihr müsst da unbedingt was zu machen, das ist ein ganz großes Problem. Ich glaube aber aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung vieler Juristen, die ich kenne, dass man dieses Staatsexamen einfach immer als ganz große Drucksituation empfindet. Und in Bayern gibt's ja auch bisher schon keine Ruhetage. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt wirklich die Bayern dann den Druck noch höher empfinden als in anderen Bundesländern. Es gibt da zwar Gesichtspunkte, die dafür sprechen, die müssen zum Beispiel mehr Klausuren schreiben, gibt aber auch welche, die sagen, das ist eigentlich besser, weil man dann sich eher auch mal einen Ausrutscher erlauben kann. Und ich glaube, dass diese Drucksituation einfach immer gegeben ist. Und ob man jetzt sozusagen 3 oder 4 Klausuren hintereinander schreibt oder einen Tag da zwischen hat, das wird vom Empfinden sehr unterschiedlich sein. Es wird vielleicht sogar auch Leute geben, die sagen, es ist für meinen Biorhythmus irgendwie besser, wenn ich dann nicht einen Tag länger schlafen kann und dann sozusagen wieder aus dem Rhythmus draußen bin. Der andere Faktor ist dann natürlich in der Tat diese Grundsatzkritik am Staatsexamen. Da würde ich nicht so weit gehen wie die neue Richtervereinigung. Die sagen ja, dass man jetzt anhand dieses Staatsexamens, wie es aufgebaut ist, eigentlich gar nicht testet, ob es jetzt wirklich ein guter Jurist ist, sondern nur die physische und psychische Belastbarkeit. Ich finde schon, dass durch diese Konfrontation auch mit ganz unbekannten Sachverhalten man schon testet, ob das ein guter Jurist ist oder nicht, weil das ja genau auch das ist, was man in vielen Berufen machen muss. Aber natürlich wird auf diese physische und psychische Belastbarkeit auch ein sehr großer Schwerpunkt gelegt. Und da kann man sicherlich drüber streiten, ob das ein so großer Schwerpunkt sein muss, wie es bisher der Fall ist.
Wir haben noch einen Tipp zum Weiterlesen. Da geht es um die E-Klausur. Jetzt nicht um diese Debatte, aber hängt ja damit zusammen. Die Einführung der E-Klausur in den Bundesländern, die ja sehr unterschiedlich weit schon gediegen ist. Da gibt es einen Beitrag auf FAZ Einbruch, Stefan.
Genau, der ist schon ein bisschen länger her. Der ist vom Januar von unserer studentischen Mitarbeiterin Luca Kleberg. Und die hat sich wirklich mal die Mühe gemacht, in allen Bundesländern den Stand zu erkunden. Wie weit ist das eigentlich gediegen mit der Einführung der E-Klausur? Wann wird das kommen? Was ja eben hier dann für diese Streichung der Ruhetage auch eine große Relevanz hat, weil man dann eben zumindest dieses Phänomen, dass man sozusagen auch einfach eine sehr erschöpfte Hand hat, weil man so viel geschrieben hat. Das wäre ja dann ein bisschen abgefedert. Und die hat dazu schon im Januar einen, finde ich, sehr guten Überblick zusammengestellt. Unter faz.net/Einspruch testen gibt es ja das 4-wöchige kostenlose Probeabo von FAZ Einspruch. Und wer möchte, kann dann auch diesen Gastbeitrag lesen und eben gucken, wann in seinem Bundesland die E-Klausur eingeführt wird, wie weiter die Justizprüfungsämter sind und dann vielleicht auch dieser Streichung des Ruhetages ein bisschen gelassener entgegensehen.
Vor anderthalb Wochen hat die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP die Eckpunkte für ein neues, und jetzt kommt ein schwieriges Wort, Wissenschaftszeitvertragsgesetz vorgestellt. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht so oft sagen in den nächsten Minuten. Es ist ein Gesetz, was seit 2007 besteht und was das Ziel hat, einerseits eine gewisse Planungssicherheit herzustellen für Leute, die an den Unis arbeiten und forschen, vor allem Doktoranden und Habilitanten. Andererseits geht es aber auch darum, eine gewisse Fluktuation sicherzustellen, die natürlich die Wissenschaft immer braucht, um neue Ideen einbringen zu können und um über neue Ideen nachdenken zu können und forschen zu können. Also man kann sagen, das Gesetz regelt, wie oft und wie lange Arbeitsverträge in der Wissenschaft eigentlich befristet werden dürfen. Und das Vorhaben, dieses Gesetz anzupassen, steht im Koalitionsvertrag der Ampel. Das erklärte Ziel ist eigentlich gewesen, die Arbeitsbedingungen der Wissenschaft zu verbessern. Ja, nur jetzt, nachdem dieser Entwurf oder diese Eckpunkte vorgestellt worden sind, ist das Urteil vieler, dass es zwar gut gemeint ist, aber schlecht gemacht ist. Es hat extrem viel Kritik gegeben und gibt es nach wie vor. 2000 Professoren haben einen sehr langen, offenen Brief geschrieben, der auch online nachlesbar ist, gegen diese Reformpläne. Ja, und man muss dazu sagen, dass es ja schon lange Protest gibt gegen prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Und 2021 hat sich dieser Hashtag entwickelt, Ich bin Hanna. Es gibt auch ähnliche Hashtags, aber der wird jetzt vor allem immer benutzt. Dem hat es jetzt diese Debatte über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz neuen Auftrieb verliehen. Es ist auch ein Buch damals erschienen bei Suhrkamp mit genau diesem Titel, also mit dem Hashtag Ich bin Hanna und prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Also diese Debatte läuft, die hat jetzt wahnsinnig an Fahrt aufgenommen. Stefan, vielleicht kannst du mal kurz darstellen, welche Punkte eigentlich hauptsächlich in diesem neuen Entwurf drinstehen.
Ja, da steht eine ganze Menge drin, aber man kann sagen, dass es sich im Grunde so auf 3 kritische Punkte verdichtet, die besonders stark diskutiert werden. Zunächst war es ja so, im bisherigen Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass Doktoranden, die als wissenschaftliche Mitarbeiter arbeiten, also man muss dazu sagen, man kann natürlich auch eine Promotion machen, ohne an einem Lehrstuhl beschäftigt zu sein und das zum Beispiel über ein Stipendium oder auch eine berufliche Tätigkeit als Anwalt zum Beispiel finanzieren. Aber wenn man eben an der Uni beschäftigt ist, dann gab es als wissenschaftlicher Mitarbeiter diese Höchstbefristungsgrenze von 6 Jahren. Danach war Schluss, wenn man nicht mit der Diss dann fertig war. Und 6 Jahre für Postdocs. Postdoc bedeutet vor allem dann oft auch Habilitanten. Und das ist sozusagen die erste große Änderung. In dem Eckpunktepapier ist nun vorgesehen, dass die Postdoc-Phase auf 3 Jahre gesenkt werden soll. Und da gab es wirklich, kann man sagen, den größten Shitstorm, weil es einfach völlig unrealistisch ist, so eine Habilitation in 3 Jahren durchzuziehen. Jetzt muss man zur Verteidigung vielleicht des Bundesforschungsministeriums sagen, dass vielleicht der Gedanke, der so ein bisschen dahinter steckte, war, dass man sozusagen den Habilitanten früher eine bessere Planbarkeit geben wollte und gehofft hat, dass sie dann eben zum Beispiel auf Juniorprofessuren oder auf Tenure-Track-Professuren gehen. Aber da gibt's gar nicht so viele Stellen und deshalb gibt es diese krasse Kritik.
Ja, ich habe gerade ja schon die Augenbrauen hochgezogen. Das können Sie jetzt natürlich nicht sehen, liebe Hörer, aber Stefan kann es sehen. In diesem Entwurf steht drin, frühzeitige Perspektiven schaffen auch für alternative Karrieren und gleichzeitig auf mehr unbefristete Beschäftigung hinwirken. Und jetzt sagen natürlich viele, das Gegenteil wird der Fall sein, nämlich, dass es nicht mehr unbefristete Beschäftigung gibt am Ende, sondern dass die Leute einfach früher auf die Straße gesetzt werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn man dann mitten in seiner Forschung steckt, mitten in seiner Arbeit steckt oder gerade schon am Schreiben ist und dann ist auf einmal der Vertrag zu Ende. Wie soll das funktionieren in dieser Kurzzeit? Zeit. Was passiert dann? Wie geht es weiter? Deshalb klingt dieser frühzeitige Perspektiven schaffen auch für alternative Karrieren Satz in meinen Ohren so ein bisschen höhnisch fast, würde ich sagen.
Er kann zumindest so verstanden werden. Also natürlich ist insofern der Aspekt richtig, dass nicht jeder, der eine Habilitation anfängt, dann am Ende auch Professor wird und es vielleicht dem einen oder anderen auch ganz gut tut. Dasselbe gilt übrigens ja auch für Promotionen. Dann auch zu merken, wenn es nichts für einen ist, okay, ich muss mir vielleicht auch über einen anderen Karriereweg Gedanken machen. Trotzdem ist es natürlich ein bisschen problematisch, dieses Ausstiegsszenario quasi zur Regel zu machen für alle. Und man muss eben einfach sagen, dass 3 Jahre für eine Habil völlig utopisch sind. Wenn es jetzt so wäre, es gäbe ausreichend Juniorprofessuren und vor allem auch Tenure-Track-Professuren, die ja nochmal die Besonderheit haben, dass wenn man dann eben auch die Habilitation schafft und die wissenschaftlichen Ziele, die zu Beginn so einer Tenure-Track-Professur vereinbart wurden, auch erfüllt, dass man dann direkt auf eine Dauerprofessur kommt. Das ist ja bei der Juniorprofessur anders. Also wenn es da genug Stellen gäbe, dann wäre das ja vielleicht noch eine Sache, über die man reden könnte. Aber da das eben nicht der Fall ist, ist dieser erste Punkt, der da als Neuerung von der Ampel vorgeschlagen wurde, sehr, sehr starker Kritik ausgesetzt.
Ich will Und wenn wir noch auch über die Doktoranden reden, da wären wir jetzt als nächstes zugekommen. Da gibt es ja eine Neuerung, die auch auf den ersten Blick gut klingt, nämlich, dass die Erstverträge in der Regel 3 Jahre sein sollen. Das ist mehr als bisher, aber das Problem ist, das ist eine Soll-Vorschrift, keine Muss-Vorschrift.
Das ist natürlich schon mal mehr als bisher, ne? Bisher gab es durchaus auch Doktoranden, die sich so von 6-Monats-Vertrag zu 6-Monats-Vertrag gehangelt haben, was natürlich eine sehr, sehr unbefriedigende Konstellation ist. Jetzt wird immerhin für den Erstvertrag eben so eine Soll-Länge von 3 Jahren vorgesehen, bei den Postdocs von 2 Jahren. Ich finde, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich sagen viele jetzt, es müsste eigentlich eine Muss-Vorschrift sein. Das finde ich auch sehr, sehr nachvollziehbar. Ich kann allerdings aus meiner Erfahrung an der Uni sagen, ich war ja auch 5 Jahre Mitarbeitervertreter, auch am Fachbereichsrat, als ich selber promoviert habe, dass es manchmal auch Konstellationen gibt, wo sich der Doktorand zumindest auch gerade im juristischen Fachbereich das anders wünscht, etwa weil er zum Beispiel dann parallel auch schon mal in die Anwaltschaft oder so einsteigen möchte und dann eigentlich eine Verkürzung will. Aber man kann ja sagen, wenn das einvernehmlich ist, kann man ja immer vorher auch den Vertrag dann kündigen. Insofern ist das eigentlich kein Gegenargument gegen so eine Muss-Vorschrift. Also das ist deshalb in der Tat der zweite große Kritikpunkt. Und der dritte Punkt, der auch diskutiert wird, ist, künftig soll es so sein, dass die Drittmittelbefristung erst nach Ausschöpfen der Höchstbefristungsgrenze der Qualifizierungsbefristung zulässig sein soll. Das hört sich jetzt unglaublich kompliziert an. Was ist damit gemeint? Es gibt ja auch Drittmittelstellen, zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder auch aus der Industrie finanziert für bestimmte Forschungsprojekte. Und bisher ist es so, dass man da flexibel hin und her switchen kann. Man kann also, während man zum Beispiel seine Dissertation schreibt, ein Jahr als WISMIT über die Uni beschäftigt sein mit der Qualifizierungsbefristung und danach dann eben in so ein Drittmittelprojekt switchen und dann weiter an der Doktorarbeit schreiben. Da wird jetzt von manchen Kritikern eingewandt, da besteht dann die Gefahr, dass sich die Leute in dem Drittmittelprojekt verlieren und dann eben ihre Promotion oder später auch Habilitation dann gar nicht erfolgreich abschließen. Auf der anderen Seite muss man sagen, deshalb finde ich an dem Punkt die Kritik auch ein bisschen streng an der Ampel, dass es viele Promotionen und Habilitationen gibt, die sich gerade auch auf Themen in Drittmittelprojekten fokussieren, also wo quasi ein bestimmter Aspekt eines großen Drittmittelprojekts, das der Professor eingeworben hat, dann eben Thema der Doktorarbeit wird. Deshalb kann ich auch da schon verstehen, warum dieser Vorschlag gekommen ist. Trotzdem ist der Protest groß und morgen am Donnerstag gibt es nochmal eine große Runde mit Hochschulverbänden in Berlin, die angehört werden und ihre Kritikpunkte an dem Eckpunktepapier vortragen, sodass ziemlich wahrscheinlich ist, dass der Gesetzentwurf dann auch nicht so 1:1 aussehen wird wie jetzt dieses Eckpunktepapier. Eine kriminelle Bande hat zwischen März 2016 und März 2019 Anleger aus mehreren europäischen Staaten um insgesamt 8,7 Millionen Euro geprellt. Im Internet versprach die Gruppe Privatanlegern gigantische Renditen, investierte deren Geld aber nicht wie versprochen. Im September 2020 wurde der Bandenchef in Österreich wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs und Geldwäsche verurteilt. Anschließend wollte ihn dann auch die deutsche Justiz mit Hilfe eines europäischen Haftbefehls vor Gericht stellen. Dagegen ging der Bandenchef in mehreren Instanzen bis zum Oberlandesgericht Bamberg vor. Nach seiner Ansicht verstößt die deutsche Justiz mit dem Haftbefehl gegen das auch im Europarecht statuierte Doppelbestrafungsverbot. Das Oberlandesgericht setzte daraufhin das Verfahren aus und wandte sich an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, um die Reichweite des Doppelbestrafungsverbots im Europarecht zu klären. Dessen Entscheidung wurde am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben und darüber spreche ich jetzt mit Professor Bernd Hecker, Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und europäisches Strafrecht, Strafprozessrecht sowie Umwelt- und Wirtschaftsstrafrecht an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Guten Morgen, Herr Professor Hecker.
Guten Morgen, Herr Dr. Klenner.
Herr Professor Hecker, fangen wir vielleicht einfach mal bei den Basics an. Was genau verstehen Juristen eigentlich unter dem Doppelbestrafungsverbot?
Ja, das Doppelbestrafungsverbot beinhaltet die Garantie, dass ein und derselbe Täter wegen ein und derselben Tat auch wirklich nur einmal strafrechtlich verfolgt wird. Wir kennen das im innerstaatlichen Recht. Hier ist es sogar verfassungsrechtlich garantiert, dass jemand, der bereits einmal von einem Gericht verurteilt wurde, wegen derselben Tat nicht nochmal von einem anderen Gericht verurteilt werden darf. Allerdings gilt das im nationalen Recht auch nur rechtsordnungsintern. Und die Besonderheit des in unserem Fall in Rede stehenden Artikel 54 Schengener Durchführungsübereinkommens besteht nun darin, dass ein transnationales Doppelbestrafungsverbot statuiert wird. Das heißt, wenn in einem Vertragsstaat eine rechtskräftige Aburteilung ergangen ist, dann darf in einem anderen Vertragsstaat dieselbe Tat, also die schon Gegenstand der Strafverfolgung im Erstverfolgerstaat war, nicht nochmal verfolgt werden. Und das war hier genau das Problem des Falles, denn Sie haben es ja referiert, wir haben eine Verurteilung des Beschuldigten durch das Landesgericht Wien wegen Betrugsdelikten und Geldwäsche. Und es stellt sich jetzt die Frage, ob der Beschuldigte in Deutschland wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Redelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung, aus der heraus genau diese Betrugstaten begangen wurden, erneut verfolgt werden darf. Das war das Problem des Falles.
Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dieses Schengener Durchführungsübereinkommen, das ist ja eben ein Vertrag der EU-Staaten, wo unter anderem auch dieses Doppelbestrafungsverbot eben auf europarechtlicher Ebene nochmal statuiert ist. Jetzt gleichzeitig gibt es aber ja seit 2009 auch die Europäische Grundrechtecharta und da steht das ja auch nochmal drin.
Richtig.
Wie steht das zueinander im Verhältnis? Das irritiert ja erstmal, dass es sozusagen da zwei völkerrechtliche Verträge gibt, die dieses Doppelbestrafungsverbot, was wir, wie Sie ja eben erklärt haben, auch auf nationaler Ebene kennen, dann nochmal auf europarechtlicher Ebene statuieren. Wie passen diese beiden Verträge zusammen?
Ja, wir müssen beide Verträge unterscheiden. Das Schengener Durchführungsübereinkommen, das war ursprünglich ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich, schon 1985 ursprünglich geschlossen, mit dem Ziel, die Binnengrenzen durchlässig zu machen, also auf regelmäßige Grenzkontrollen zwischen den beteiligten Staaten zu verzichten. Es sollte ein Europa der Bürger geschaffen werden. Und um befürchtete Sicherheitsdefizite auszugleichen, sah der Vertrag Ausgleichsmechanismen in Gestalt einer verstärkten polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit vor. Als Gegengewicht zu dieser transnationalen Zusammenarbeit wurde das transnationale Doppelbestrafungsverbot in Artikel 54 Schengener Durchführungsübereinkommen eingeführt. Durch den Vertrag von Amsterdam im Mai 1999 wurde dann der sogenannte Schengen-Besitzstand, also die Regeln des Schengener Durchführungsübereinkommens in der Auslegung des EuGH, Bestandteil des Unionsrechts, so dass wir heute den Artikel 54 Schengener Durchführungsübereinkommen als sekundäres Unionsrecht einstufen, so ähnlich wie eine EU-Verordnung. Ja, er gilt also unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. So, und mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 ist nun auch die Grundrechtecharta für die EU-Mitgliedstaaten rechtsverbindlich geworden. Das ist sozusagen eine Art europäische Verfassung. Und dort ist in Artikel 50 ein Justizgrundrecht verankert, das auch ein Verbot der mehrfachen Verfolgung wegen derselben Straftat vorsieht. Und jetzt stellt sich im konkreten Fall die Frage, ob Vorbehalte, die die Mitgliedstaaten seinerzeit erklärt haben, gegenüber der Anwendung des Artikel 54, also Vorbehalte dahingehend, dass man unter bestimmten Voraussetzungen das Doppelbestrafungsverbot nicht anwendet, ob diese Vorbehalte mit Artikel 50 Grundrechtecharta vereinbar sind. Denn diese Vorbehalte stellen sich ja als Einschränkung dar. Ja, aus dem Artikel 50 Grundrechtecharta ergibt sich ja keinerlei Einschränkung, sondern nach dem Wortlaut der Norm darf generell eine Tat, die bereits in einem Vertragsstaat abgeurteilt wurde, in einem anderen Vertragsstaat nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Und damit musste sich der Europäische Gerichtshof hier im konkreten Fall befassen. Und es gibt noch keine einschlägige Entscheidung. Also das ist das erste Mal, dass der EuGH zu dieser Frage Stellung nimmt. Und insofern schließt er eine Lücke in der bisherigen Rechtsprechung.
Das heißt, es gab quasi von diesem Doppelbestrafungsverbot in diesem Schengener Durchführungsübereinkommen von 1995 eben so ein paar Ausnahmen, wo dann die Staaten, die das unterschrieben haben, gesagt haben, na ja, da ist möglicherweise dann eine Doppelbestrafung doch möglich. Und in der Grundrechtecharta, da klingt es zumindest erstmal so, als wären solche Vorbehalte eben nicht vorgesehen.
Jetzt hat Ganz genau so ist es. Jetzt. Also in dem Schengener Durchführungsübereinkommen werden die Vertragsparteien ermächtigt, in Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe B, ist es übrigens des Schengener Durchführungsübereinkommens, werden sie ermächtigt, Vorbehalte anzubringen. Und die Bundesrepublik Deutschland hat seinerzeit unter anderem den Vorbehalt angebracht, dass sie Taten nach Paragraph 129 Strafgesetzbuch verfolgt. Selbst wenn diese Tat schon mal in einem anderen Staat verfolgt wurde, also 129 StGB, das ist Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und genau das ist ja hier im konkreten Fall das Problem. Darf die Bundesrepublik Deutschland, also die Justizbehörden der Bundesrepublik Deutschland, dürfen sie eine Tat nach § 129 StGB hier verfolgen, obwohl dieselbe Tat ja schon Gegenstand der Aburteilung in Österreich war?
Jetzt würde man ja erstmal denken, wenn doch solche Ausnahmen in der Grundrechtecharta eigentlich nicht vorgesehen sind, sondern nur in diesem Schengener Durchführungsübereinkommen. Dann hätte man ja erwarten können, dass dann eben am vergangenen Donnerstag der Europäische Gerichtshof sagt, na gut, also diese Ausnahmen sind eben nicht zulässig, weil sie in der Grundrechtecharta nicht normiert sind. So war es aber nicht, sondern ganz im Gegenteil, der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass eine Ausnahme eben im Interesse der nationalen Sicherheit und dann konkret auch bezogen auf dieses Beispiel der kriminellen Vereinigung, was Sie angesprochen haben, dass das zumindest grundsätzlich schon möglich ist. Wie erklärt sich das?
Ja, ganz genau. Also man muss noch ergänzen, dass der Generalanwalt Spuna, der hier einen Schlussantrag gestellt hat im konkreten Verfahren, tatsächlich der Auffassung war, dass derartige Vorbehaltserklärungen schlechthin unvereinbar sind mit der Grundrechtecharta. Also er vertritt rechtlich die Auffassung, dass die Vorbehalte in Wegfall geraten sind, also keine Bedeutung mehr haben. Das wird auch von Teilen der Literatur so vertreten. Der Europäische Gerichtshof schließt sich dem nicht an, sondern er legt dar, dass auch Artikel 50 Grundrechtecharta einer Einschränkung zugänglich ist, allerdings nur nach Maßgabe strenger Verhältnismäßigkeit. Und hier müssen also gewichtige nationale Interessen dargelegt werden, die es ausnahmsweise rechtfertigen, dass von dem transnationalen Doppelbestrafungsverbot abgesehen wird. Und ich halte das im Prinzip auch für zutreffend, denn wenn wir zum Beispiel an Straftaten denken, die gegen die innere oder äußere Sicherheit oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Staates gerichtet sind, dann muss dieser Staat in der Lage sein, diese Taten zu verfolgen. Ja, weil er nicht erwarten kann, dass ein ausländischer Staat seine Interessen wahrt. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist es bei einer kriminellen Vereinigung? Und hier im konkreten Fall haben wir noch die Besonderheit, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handelte, die ausschließlich Vermögensdelikte beging, Anlagebetrug. Und hier argumentiert der Europäische Gerichtshof, grundsätzlich kann zwar eine kriminelle Vereinigung gegen die Sicherheitsinteressen eines Staates gerichtet sein, es muss aber im konkreten Fall der Nachweis geführt werden, dass der betroffene Staat tatsächlich geschädigt wird. Und der Europäische Gerichtshof legt dar, dass er im konkreten Fall, also nach den ihm vorliegenden Informationen, dazu tendiert, dass hier der Staat, also sprich die Bundesrepublik Deutschland, nicht geschädigt wurde, so dass man im Ergebnis zu der Lösung kommen muss, dass Artikel 54 Schengener Durchführungsübereinkommen eingreift und somit eben ein Verfahrenshindernis besteht, das dazu führt, dass der Beschuldigte nicht mehr in Deutschland verfolgt werden kann. Dies überlässt der EuGH allerdings dem OLG Bamberg. Also das OLG Bamberg muss jetzt als zuständiges Gericht entscheiden, ob der deutsche Staat tatsächlich geschädigt wurde. Aber ich sehe das ähnlich wie der EuGH. Nach dem mitgeteilten Sachverhalt ist es nicht erkennbar, dass der deutsche Staat oder seine Behörden und so weiter geschädigt wurden.
Das war in der Tat dann sozusagen das Resultat dieser Entscheidung am Donnerstag. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen auf die Begründung eingehen, die Sie ja jetzt auch sehr, sehr gut dargestellt haben. Ich meine, in sich ist es ja total schlüssig, dass man sagt, es soll so eine Ausnahme geben im Interesse der nationalen Sicherheit, weil man eben nicht als EU-Staat erwarten kann, dass, wenn es da ein Problem gibt, dass quasi da die Bestrafung andere Staaten für einen erledigen. Ne? Das ist erstmal so in sich eine total schlüssige Argumentation. Mhm. Es steht aber halt so in der EU Grundrechtecharta nicht drin, sondern es steht nur in diesem Schengener Durchführungsübereinkommen, was eigentlich nicht denselben Wert wie die Grundrechtecharta hat. Mhm. Ist es da nicht so, dass der Europäische Gerichtshof da doch etwas übers Ziel hinausgeschossen ist? Also ich muss sagen, ich kann da eigentlich schon auch den Generalanwalt verstehen, weil man dann sagen muss, na gut, dieser Vorbehalt mag in sich schlüssig sein, aber dann hättet ihr ihn halt reinschreiben müssen.
Also es gibt ja nach Artikel 52 Absatz 1 der Grundrechtecharta durchaus die Möglichkeit, Grundrechte einzuschränken. Also in Artikel 52 Absatz 1 sind die Voraussetzungen hierfür normiert. Die zentrale Voraussetzung ist, dass durch eine Einschränkung der Wesensgehalt des Grundrechts nicht tangiert wird. Der muss unbedingt erhalten bleiben und jener Eingriff muss strikt verhältnismäßig sein. Und Das ist natürlich jetzt sehr auslegungsbedürftig. Der Generalanwalt kam zum Ergebnis, durch die in Rede stehende Vorbehaltserklärung werde der Wesensgehalt des Artikel 50 Grundrechtecharta verletzt, während der EuGH so weit nicht geht, allerdings der Vorbehaltserklärung dennoch enge Grenzen zieht. Das sind ja schon sehr enge Grenzen. Ja, es muss im konkreten Fall nachgewiesen werden, dass durch die Tat der kriminellen Vereinigung der Staat als solcher geschädigt wurde. Und das ist regelmäßig nicht der Fall. Im Übrigen ist dann ein Verbot der doppelten Bestrafung auch gar nicht erforderlich, weil der Erstverfolgerstaat bereits in der Lage ist, Vermögensdelikte zu verfolgen, die sich gegen eine Vielzahl von Anlegern, egal welcher Staatsangehörigkeit, richten. Man kann also sagen, durch das Urteil des Landesgericht Wien ist im Grunde die Tat, die der B auch als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begangen hat, mit abgegolten. Er hat ja 4 Jahre Freiheitsstrafe dafür kassiert. Und selbst wenn man jetzt aus deutscher Sicht das als zu niedrig empfinden sollte, was ich jetzt nicht weiß, aber selbst wenn das der Fall wäre, es gilt eben das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung und des gegenseitigen Vertrauens in die Justiz der anderen Vertragsstaaten. Und ich gehe aber davon aus, dass die Strafhöhe, die in Österreich gefunden wurde, dass die auch ungefähr dem Strafmaß entspricht, was der B in Deutschland erwartet hätte.
Dann kann ich das jetzt insofern nachvollziehen, dass natürlich durch diese sehr weitreichende Klausel mit dem Wesensgehalt auch in der Grundrechtecharta dann vielleicht doch so eine Tür auch geöffnet ist, um dann eben diesen deutlich konkreteren Vorbehalt aus dem Schengener Durchführungsübereinkommen dann auch eben gelten zu lassen.
Ja.
Sie haben aber eben ja noch einen anderen Punkt angesprochen, und zwar haben Sie gesagt, dass der Europäische Gerichtshof nach den ihm vorliegenden Informationen dann eben gesagt hat, sehr wahrscheinlich oder er tendiert dazu, dass hier in dem konkreten Fall dann die Bundesrepublik eben nicht geschädigt wurde. Das kann man ja erstmal inhaltlich in Frage stellen. Also ich meine, bei solchen Vermögensdelikten wird doch eigentlich der Staat immer geschädigt, oder? Also alleine dadurch, dass damit ja in der Regel auch Steuerstraftaten verbunden sind, ist da doch eigentlich immer eine Schädigung verbunden, ja. Oder?
Ja, aber das ist diese Auslegung des EuGH, die ist so zu verstehen, dass die in Rede stehende Tat, das wäre ja die Bildung einer kriminellen Vereinigung, unmittelbar zu einer Vermögensschädigung bei staatlichen Einrichtungen geführt haben muss. Also es reicht nicht, dass mittelbar etwa durch die Einschleusung illegal erlangter Gelder in den Wirtschaftskreislauf die deutsche Wirtschaft dadurch gefährdet oder tangiert wird. Also das ist damit nicht gemeint, sondern die Tat muss tatsächlich direkt das Vermögen staatlicher Einrichtungen schädigen. Also ich will mal ein Beispiel bringen. Es gibt ja diese Masche von Erpressungen, nachdem wichtige Daten verschlüsselt wurden. Und so könnte man ja auch zum Beispiel eine Behörde erpressen, indem man ihr abverlangt, Geld zu zahlen, damit die Daten wieder entschlüsselt werden. Und jetzt könnte man sich vorstellen, dass diese Tat in einem anderen Vertragsstaat als Erpressung abgeurteilt wird. Und dann stellt sich die Frage, ob man in Deutschland diese Tat unter dem Aspekt Mitgliedschaft und Betätigung einer kriminellen Vereinigung erneut verfolgen darf. Und hier würde ich sagen, jetzt nach dieser aktuellen EuGH-Rechtsprechung, ja, das dürfte man, weil diese kriminelle Vereinigung von ihrer Zielsetzung genau darauf gerichtet war, staatliche Einrichtungen zu schädigen durch Erpressungstaten. Also das wäre meines Erachtens ein Fall, wo eine Zweitverfolgung aufgrund der Vorbehaltsklausel möglich wäre.
Dann kommt es also tatsächlich immer auf diese Unmittelbarkeit an. Das ist ja durchaus auch ein Kriterium, was wir häufiger in juristischen Zusammenhängen haben. Jetzt ist es aber ja auch so, das haben Sie ja eben auch gesagt, dass der Europäische Gerichtshof sich dann auch ziemlich weit vorgewagt hat. Der hat ja gesagt, nach den ihm vorliegenden Informationen in diesem ja nun doch auch, ich sag mal, öffentlich sehr breit diskutierten Fall, sei eben eine solche unmittelbare Schädigung nicht gegeben. Das Ganze habe aber natürlich das Oberlandesgericht Bamberg zu entscheiden, kam dann noch so als Nachsatz. Da habe ich mich gefragt, ist das nicht eigentlich ziemlich frech, wenn es doch eigentlich die Sache ist, vom Oberlandesgericht Bamberg das zu entscheiden, dann da schon quasi so einen Vorvotum abzugeben. Das hätten die Richter ja nicht machen müssen. Die hätten ja auch einfach nur die allgemeinen Kriterien der Vorlagefrage beantworten können und zu dem konkreten Fall dann gar nichts sagen müssen. Das machen sie aber nicht, sondern sie sagen, wie sie entscheiden würden, wenn es in ihrer Kompetenz wäre.
Genau, also eigentlich hat der Europäische Gerichtshof im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens nur über die Auslegung von Unionsrecht zu entscheiden. Also die Gültigkeit oder die inhaltliche Auslegung von Unionsrecht, seien es Grundrechte, seien es EU-Verordnungen oder Richtlinien und so weiter. Aber nicht selten geht er bei der Beantwortung der Vorlagefragen etwas darüber hinaus und äußert sich schon mal, natürlich immer mit der gebotenen Zurückhaltung, aber trotzdem hinreichend deutlich, wie der Fall seines Erachtens auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Informationen zu lösen ist. Ich persönlich finde das hilfreich. Das erleichtert mir auch das Verständnis der Entscheidung, weil ich dann als Leser erkennen kann, aha, auf der Grundlage des bisher bekannten Sachverhalts sind die Voraussetzungen für das Eingreifen der Vorbehaltsklausel nicht erfüllt. Wenn er diese Informationen weggelassen hätte, müsste ich, glaube ich, stärker spekulieren, reicht das jetzt oder reicht es nicht? Insofern finde ich persönlich das positiv, dass er diese Informationen gibt, aber er müsste es nicht. Und letztlich entscheidet das Oberlandesgericht Bamberg. Das ist klar, das OLG Bamberg, wenn es also zu der Erkenntnis kommt, der Staat wird doch geschädigt, dann greift das Doppelbestrafungsverbot nicht ein.
Aber es entsteht natürlich für das Oberlandesgericht Bamberg dann ein viel, viel größerer Rechtfertigungsdruck, ne? Also wenn die jetzt anders entscheiden würden als der Europäische Gerichtshof, dann müssten sie ja ziemlich aufwendig erklären, warum sie jetzt sozusagen diesem Vorvotum, was die Richter abgegeben haben, obwohl sie eigentlich dafür gar nicht zuständig sind, dann widersprechen. Also ich kann verstehen, dass sie das als Wissenschaftler natürlich praktisch finden, weil es ja auch sozusagen zum Beispiel für ihre Kommentierung dann natürlich auch sehr hilfreich ist. Aber es entspricht doch eigentlich nicht der europäischen Kompetenzverteilung.
Ja, es ist ja nur eine zusätzliche Information, die er mitgibt, die aber letztlich ja nur als Auslegungshilfe zu verstehen ist und auch nur so gedacht ist. Also deswegen ist dieser Nachsatz ganz wichtig, was zu prüfen Sache des vorliegenden Gerichts ist. Also das stellt der EuGH ganz in die Kompetenz des nationalen Gerichts. Aber klar, er deutet schon an, wo die Reise hingeht. Und angenommen, das OLG Bamberg würde jetzt zum Ergebnis kommen, Artikel 54 StU greift nicht ein, dann wäre hier im konkreten Fall ja nur die Beschwerde abschlägig zu bescheiden. Was dann immer noch kommt, ist ja das Hauptsacheverfahren. Es käme also dann zu einer Anklage wegen einer Tat nach 129 StGB. Und dann müsste ein Landgericht über die Schuld des B entscheiden. Und dann stellt sich wieder die Frage, ob ein Verfahrenshindernis besteht. Und angenommen, das wird verneint, dann könnte der Beschuldigte hier gegen Revision zum Bundesgerichtshof einlegen. Und dann stellt sich wieder die Frage, ob ein Verfahrenshindernis besteht. Also es gibt noch mehrere Instanzen, die den Artikel 54 prüfen müssen und können.
Dann verstehe ich das insofern, dass natürlich dann die nationalen Gerichte da schon auch nochmal die Möglichkeit haben, so ein bisschen dann einzugreifen und eben auch ihre Wertung da mit reinzubringen. Mhm. Man könnte natürlich auch, ich sag mal, eine ganz andere Perspektive noch einnehmen bei gerade so international agierenden Banden, ja, die ihre gesamten Betrugsgeschäfte ja im Internet abwickeln, die sich personell international zusammensetzen, die auch bewusst sozusagen Anleger in ganz Europa hinters Licht führen. Da könnte man ja auch sagen, eigentlich ist diese nationale Strafverfolgung so ein bisschen ein Relikt und es wäre viel sinnvoller, das von vornherein europäisch aufzuziehen, also quasi bestimmte Delikte dann auch in so eine Art europäisches Strafgesetzbuch zu ziehen und dann eben auch in einem europäischen Strafgericht, sage ich mal, sowas zu entscheiden. Würden Sie das für sinnvoll halten oder würden Sie sagen, das macht eigentlich keinen Unterschied?
Also ich persönlich als überzeugter Europäer würde das natürlich für sinnvoll halten, aber politisch ist es derzeit absolut utopisch, aber wir haben schon sehr viele Fortschritte im europäischen Strafrecht. Und zwar gestattet der Vertrag von Lissabon der Europäischen Union, die Mitgliedstaaten im Wege von Richtlinien anzuweisen, ihr nationales Strafrecht zu harmonisieren. sodass wir also eine europaweite Angleichung bestimmter nationaler Strafbestimmungen haben. Nur als Beispiel Geldwäschestrafrecht. Also es gibt in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union einen angeglichenen Geldwäscheschutzstandard. Und entsprechendes gilt zum Beispiel im Umweltstrafrecht oder bei der Terrorismusbekämpfung oder im Bereich Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern, etwa Kinderpornografie. Und ich könnte noch ganz viele weitere Bereiche nennen, Menschenhandel, wo also das Strafrecht der Mitgliedstaaten bereits harmonisiert, also angeglichen ist, so dass in jedem Mitgliedstaat im Prinzip ein gleicher strafrechtlicher Schutzstandard besteht. Und das rechtfertigt auch ein gegenseitiges Vertrauen der Mitgliedstaaten in ihre jeweiligen Justizsysteme und stärkt dann eher den Gedanken, dass man Artikel 54 StÜ uneingeschränkt zur Anwendung bringt. Also diese Vorbehalte sollten wirklich nur noch äußerst restriktiv angewendet werden, also wenn überhaupt. Und im einlegitimes Interesse sehe ich tatsächlich nur bei den Fällen, wo bestimmte Taten gezielt die Sicherheitsinteressen eines Staates angreifen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an Vorbereitungen eines Angriffskriegs oder terroristische Akte auf das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland denken, im Ausland vorbereitet, dann muss es möglich sein, dass der deutsche Staat diese Delikte verfolgt, selbst wenn im ausländischen Staat Teilakte dieser Delikte auch verfolgt werden. Aber speziell bei Vermögensdelikten, insbesondere Geldwäsche, halte ich solche Vorbehalte für völlig überflüssig, weil bereits jeder andere EU-Mitgliedstaat diese Delikte verfolgt und auch die Strafen, also die Rechtsfolgen, schon einander angeglichen sind. Man muss also nicht befürchten, dass ein Täter in einem anderen Mitgliedstaat viel günstiger wegkommt, als er hier wegkäme, wenn er verurteilt würde.
Dann ist vielleicht diese Angleichung, ich sag mal, ein politisch etwas verträglicherer Weg als der Vorschlag mit dem Europäischen Strafgericht, den ich da eben so eingeworfen habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Bernd Hecker. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und europäisches Strafrecht, Strafprozessrecht sowie Umwelt- und Wirtschaftsstrafrecht an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Ich habe mit ihm über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom vergangenen Donnerstag gesprochen, über die Reichweite des Doppelbestrafungsverbots im Europarecht. Vielen Dank, Herr Professor Hecker.
Sehr gerne. Wiederhören, Herr Dr. Kleiner.
Dann sind wir beim gerechten Urteil angelangt und unser heutiges spielt im Februar 2020 oder besser gesagt nicht das Urteil, sondern der Fall, um den es geht. Und das Sozialgericht Berlin hatte darüber zu entscheiden. Der Kläger ist ein Bauleiter, der von einem beruflichen Termin zurückgekommen ist und nicht in die Einfahrt zu seinem Betrieb fahren konnte, weil die von einem LKW zugeparkt war. Und der Fahrer dieses LKWs hat die Einfahrt auch nicht freigemacht, obwohl der Bauleiter ihn mehrmals gebeten hat, aufgefordert hat, das zu tun. Am Ende musste der Bauleiter dann anderswo parken und zu Fuß reingehen. Kurz danach hat er einen neuen Termin gehabt und ist wieder zu seinem Auto gegangen und musste an dem LKW vorbei. Und es gab einen Wortwechsel, innerhalb dessen der LKW-Fahrer ihn beschimpft hat. Ich sage das jetzt hier mal so, er hat ihn ein egoistisches Arschloch genannt. Also ist dann der Bauleiter, der in dem Moment eigentlich schon fast wieder im Auto saß, nochmal ausgestiegen aus dem Auto, ist zurückgegangen zu dem LKW-Fahrer, Zitat, um die Sache auszudiskutieren. Ja, und bei diesem Ausdiskutieren hat es sich dann so ergeben, dass der LKW-Fahrer ihm ins Gesicht geschlagen hat, mit dem Ergebnis einer Mittelgesichtsfraktur, und es wurde dann eine Operation notwendig. Die Unfallversicherung hat dann gesagt, sie zahlen nicht, weil das ist kein Arbeitsunfall, Stefan. Das hat das Gericht bestätigt.
Und die haben dabei so argumentiert, wie Juristen sehr gerne argumentieren. Die haben nämlich gesagt, es gab eine Zäsur. Das ist ja ein Wort, was man oft in Urteilen liest. Und diese Zäsur sei darin bestanden, dass eben dieser Bauleiter dann ja den anderen Beteiligten nochmal zur Rede stellen wollte. Und dieses zur Rede stellen, das sei dann eben, ja, der große Unterschied gewesen. Vorher sei es eine Dienstfahrt gewesen, aber wenn man dann nochmal quasi aus dem Auto wieder aussteigt und sagt, jetzt stelle ich dich zur Rede, jetzt will ich das ausdiskutieren, das ist dann dem privaten Bereich zuzuordnen. Das ist insofern stringent zur sonstigen Rechtsprechung, zur Unfallversicherung, weil es ja häufig auch auf Dienstfahrten Situationen gibt, wo sich sozusagen der eine Verkehrsteilnehmer über den anderen ärgert. Und wenn man dann eben den irgendwie zurechtweist oder sagt, hier, so darfst du nicht parken oder so darfst du nicht fahren, das ist dann allerdings eine private Handlung. Das hat auch schon die bisherige Rechtsprechung so gesagt. Hier ist es natürlich irgendwie schon ein krasser Fall. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich bin echt froh, bei der FAZ zu arbeiten, weil wir unter Ausdiskutieren was anderes verstehen als eine Gesichtsfraktur. Aber da war es eben anders. Insgesamt ist natürlich dieses Thema Unfallversicherung in der Rechtsprechung immer wieder Thema. Anna, als wir drüber gesprochen haben, hast du gesagt, da fällt mir sofort die Sache mit dem Kaffeeautomaten ein.
Genau, die Sache mit dem Kaffeeautomaten, damit meine ich eine Entscheidung, die das Hessische Landessozialgericht, das in Darmstadt sitzt, kürzlich getroffen hat. Und auch da ging es eben um die Frage, was dem privaten Lebensbereich zuzuordnen ist und was nicht. Und in dem Fall ging es um die Mitarbeiterin eines Finanzamtes, die sich auf dem Weg zum Getränkeautomaten, der im Sozialraum stand, verletzt hat. Die ist nämlich gestürzt, weil der Boden nass war und hat sich mehrere Lendenwirbel gebrochen. Und auch da hat die Unfallkasse gesagt, nee, das ist kein Arbeitsunfall, da wollen wir nicht zahlen. Das Landessozialgericht hat in dem Fall dann aber der Klägerin Recht gegeben, hat gesagt, doch, das ist schon ein Arbeitsunfall, weil nämlich das Zurücklegen des Weges, um sich einen Kaffee zu holen an dem Automaten, der im Sozialraum aufgestellt ist, in einem inneren Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit der Angestellten stand. Also das Kaffee holen sozusagen als betriebsbezogene Tätigkeit. Und das LSG hat in dieser Entscheidung geschrieben, dass wenn Mitarbeiter auf dem Weg sind, sich Essen und Trinken zu kaufen für den alsbaldigen Verzehr, ne, also zum Mittagessen oder wie auch immer der Kaffee zwischendurch, dann sind sie grundsätzlich unfallversichert. Anders ist es, wenn die jetzt zum Supermarkt um die Ecke gehen, um sich für den Abend oder fürs Wochenende oder wie auch immer, also privat Lebensmittel zu kaufen, da ihren Einkauf zu machen. Das ist dann nicht der innere Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit.
Aber wie ist das jetzt, Anna, wenn ich mir an dem Kaffee die Zunge verbrenne? Ist das dann auch betriebliche Tätigkeit?
Genau, das ist nämlich der Knackpunkt, den vielleicht dann auch manche falsch verstanden haben. Also das Essen und Trinken an sich, sagt das LSG, ist dem privaten Lebensbereich zuzuordnen. Also der Weg dahin nicht, aber die Sache an sich dann schon. Also ja, flapsig gesprochen, wenn du dir den Kaffee geholt hast und du dir dann aber tierisch die Zunge verbrennst daran, dann ist das kein Arbeitsunfall nach der Rechtsprechung des LSG. Das ist dein Problem, dass du dir den Mund verbrannt hast. Aber auch in dem Fall muss man sagen, das ist nicht rechtskräftig. Das LSG hat die Revision zugelassen. Also mal gucken, ob es noch weitergeht. Ja.
Also ich werde auf jeden Fall jetzt immer ganz vorsichtig meinen Kaffee hier trinken, aber sehr gelassen immer in die Küche schlendern, weil ich ja weiß, wenn ich stürze, bin ich gut versichert. Man muss natürlich sagen, dieses ganze Thema Unfallversicherung ist etwas, deshalb haben wir es heute auch mal im gerechten Urteil gemacht, was gelegentlich auch in Arbeitsrechtsklausuren so als Zusatzfrage auftaucht. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, da ist eine ganze Examensklausur drauf aufgebaut. Aber man kann damit natürlich auch Prüflinge ganz schön verunsichern. Die Normen für die Unfallversicherung sind im SGB 7 geregelt. Das ist jetzt ein Gesetz, in das man nicht so ständig reinschaut als Examenskandidat oder auch als Referendar. Und diese Unfallversicherung ist aber natürlich ein sehr relevantes Thema. Es gibt sie ja auch schon sehr, sehr lange in Deutschland, ursprünglich ja mal eingeführt, sogar von Bismarck. Und natürlich in so ganz konkreten Fällen, wie wir jetzt eben in diesen zwei Fällen ja eigentlich heute mal gezeigt haben, ist dann immer die Frage, ist es jetzt privater Lebensbereich oder gibt es den beruflichen Zusammenhang? Und wir haben das bewusst jetzt eben auch mal ausgewählt, weil das eigentlich immer das ist, wo es auch in diesen Zusatzfragen drauf ankommt. Das heißt, es ist oft gar nicht so wichtig, dass man da jetzt jedes Detail der Normen kennt, sondern man muss logisch und stringent argumentieren, ist es jetzt privat oder beruflich? Ich muss ganz ehrlich sagen, deshalb habe ich jetzt eben auch diese Frage mit der verbrannten Zunge gestellt. Mir fällt es manchmal schwer, da die Argumentation der Gerichte so ganz nachzuvollziehen, weil ich nicht so ganz kapiere, warum, wenn ich jetzt den Kaffee hole, das beruflich sein soll und wenn ich dann dran schlürfe, das dann plötzlich privat wird. Aber man muss einfach es irgendwie dann intelligent begründen. argumentieren. Und das ist letztlich auch das, was dann eben die Sozialrichter machen, die dann über diese Unfallversicherung ja entscheiden müssen. Und deshalb war es dann eben heute ein gerechtes Urteil, aus praktischen Gründen, aber auch, weil wir es einfach einen ganz witzigen Fall fanden.
Ja, damit sind wir für heute durch, Stefan. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns eine Hörerfrage stellen wollen oder wenn Sie Rückmeldungen zum Podcast haben oder Themenideen, Dinge, die wir gerne mal aufgreifen müssten aus Ihrer Sicht, dann schicken Sie uns das gerne. Die Mailadresse ist einspruchpodcast@faz.de und die Hörerfrage schicken Sie uns doch bitte als Sprachnachricht.
Am 4. April findet in Frankfurt dann die Karrieremesse Juracon statt. Da gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Man kann unter juracon.de sich dazu anmelden und auch mit Unternehmen oder Kanzleien schon zum Gespräch verabreden. FAZ Einspruch wird auf der Messe natürlich auch präsent sein mit einem Stand. Wer Lust hat, kann gerne vorbeikommen.
Ja, und wer sich interessiert für ein Referendariat im Justiziariat der FAZ, der findet alle Infos, die dafür nötig sind, unter frankfurterallgemeine.de/referendariat. Ja, und wir haben das ja schon öfter gesagt, aber wen das interessiert und wer dieses Ref dann hier machen will, der kann sich natürlich auch bei Einspruch einbringen, das ist klar. Und für heute bedanken wir uns wieder fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen allen eine schöne Woche.
Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.